Wunderbar. Ja, wir sind ein paar Minuten zu spät. Das geht dann hinterher noch drauf. Wir haben 77 Folien, tun wir schon mal ankündigen. Wir werden da schnell durchgehen, aber wir haben ein paar lustige Sachen dazu. Ja, willkommen zu unserer diesjährigen Präsentation zum Open Source Jahr 2026. An meiner Seite wiederum Nils und Olli. Ja, es geht wieder los. Wir haben wieder uns das letzte Jahr angeschaut sozusagen und mal geguckt, was da so passiert ist. Wer ist der größte Open-Source-Förderer des letzten Jahres gewesen? Die Pappnase hier rechts, die Pappnase da links ist noch jemand anders. Was hat das Ganze ausgelöst? Das wird ein Thema sein von dieser Präsentation. Wir haben da ein paar Themen aufgegriffen und da werden wir drüber reden. Aber das Erste, was uns eigentlich begrüßt hat im Anfang des Jahres, war Linux-Desktop-Marktanteil über 10%. Das Jahr des Linux-Desktops. Ja? Wir sagen es seit ungefähr 15 Jahren hier. Ja. Test, meint es an. Ja, das Ganze hat aber leider einen kleinen Haken, denn es war tatsächlich so, dass es einfach nur Bots und AI-Agenten waren, die auf Desktops gelaufen sind. Habt ihr jetzt Mikro?
Ja. Meins, zwei, drei, ja.
Ja,
wunderbar. Man muss es, glaube ich, einfach einschalten.
Ja. Aber wir arbeiten dran, wir arbeiten am Linux-Desktop, wie die letzten 15 Jahre.
Ne? Genau, aber da kann man vielleicht nochmal sagen, also 2027 wird definitiv das Jahr des Linux-Desktops.
Denn oder? Auch Windows 10 gibt es ja nicht mehr zum Ende des Jahres. Und da kommt jetzt die große Pinguin-Migration. Wir haben auch nachher noch eine Folie, es gibt tatsächlich jetzt solche Install-Partys wieder, so wie in den 90ern, wo Leute ihre Notebooks hinbringen können und dann Linux drauf installieren können. Ist eine coole Sache. Übrigens noch eine kleine Anmerkung zu den Folien. Die Adresse der Folien ist ganz vorne und ganz hinten, da könnt ihr die Folie bekommen. Und für alle Artikel haben wir rechts unten die Originallinks eingefügt. Wir haben auch ein paar Sachen drin, die sind eher mal so fürs Offline-Lesen. Da findet ihr alle Adressen, wo ihr das nachlesen könnt noch. Ja, was ist noch so passiert? 40 Jahre Windows. Yay! Das ist genau nämlich so ein Artikel, den rate ich euch mal zu lesen. Da kann man drin nachlesen, wie verrückt Steve Ballmer schon von Anfang an war. Ja. Bitte? Developers, genau, ja. Das ist aber wirklich eine spannende Geschichte um Windows 1.0. Die haben so ein Wettrennen sich geliefert mit Apple und Apple war auch ein bisschen sauer bei dem Ganzen. Da gibt es auch so eine berühmte Szene aus so einem Film. Da ist also einiges passiert. Aber dieses Jahr ging es im Wesentlichen auch um Security, ne?
Auch, ja, wie immer.
Ja, ganz schweres Problem. Gottes Tech-Stack hat eine Sicherheitslücke. Ja. Die haben auch gleichzeitig richtige T-Shirts rausgebracht. Lustig war übrigens, was für eine Security-Lücke das war. Ich sag mal so, die 90er wollten ihre Security-Probleme wieder zurückhaben. Man konnte einfach das Backend aufrufen mit nach oben zählbaren User-IDs und hat dann alle Daten bekommen. Ja, haben sie nicht genug gebetet.
Ne? Na komm, die sind noch nicht so, die denken in längeren Zeitzyklen.
Ja, die sitzen das aus.
Also wenn die jetzt mit der Digitalisierung anfangen, dann sind die in 1000 Jahren soweit.
Ja, es gab auch echte Security-Probleme. Nordkorea hat Axios übernommen, kurzzeitig. Axios ist so eine Bibliothek für HTTP-Calls in JavaScript-Anwendungen. Das ist deswegen kritisch, weil damit werden im Prinzip alle REST-Calls in JavaScript-Applikationen gemacht. Und das zu übernehmen ist natürlich schon ein krasses Ding, ja, weil da sitzt man quasi an der Quelle für Tokens, Keys und andere Sachen. Ja.
Also im Großen und Ganzen, auch für Open Source werden halt diese Supply Chain Angriffe. Wir hatten letztes Jahr schon ein oder zwei Vertreter davon da. Auch dieses Jahr haben wir welche da. Das wird immer wichtiger, weil halt das komplette Ökosystem betrachtet werden muss. Und wenn man es eben gelingt, in kleinere, vielleicht nicht so gut abgesicherte, aber trotzdem sehr wichtige Teilprojekte hier reinzukommen, dann hat man sein Ziel auch erreicht.
Ja, es wurde nach ein paar Minuten schon zurückgenommen, aber das reicht natürlich bei so einem großen Projekt, dass das Tausende von Downloads gab da und dass es dann irgendwann in irgendwelchen Codebases noch drin ist oder in irgendwelchen Deployments. Ja, ist ein Problem. Ne? Es gab ja auch letztes Jahr, da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen, über das XZ-Utils-Ding, wo halt quasi so überarbeitete Softwareentwickler einfach irgendwann das Handtuch gestreckt haben und das ganze Projekt einfach den Angreifern übergeben haben, mehr oder weniger.
Also im Prinzip ein Social Engineering Angriff auf ein Tech-Projekt, ja?
Ja, das war bei dem Axios genauso. Die haben sich als Firma dargestellt und dann sollte er mit denen in eine Videokonferenz gehen und sollte dann einen Client runterladen für diese Videokonferenz und da war der Trojaner drin.
Naja, die Frage ist halt, was wäre passiert, wenn es proprietäre Software gewesen wäre? Hätte es sozusagen letztlich niemand rausgefunden.
Ja.
So konnte es dann halt irgendwie, ich weiß nicht, war irgendein Datenbank-Admin oder sowas, der sich halt gewundert hat, oder? Na gut.
Ja, die Industrie tut ein bisschen was dagegen. Da muss ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich arbeite ja bei diesem Laden. Ja. 5 Milliarden Dollar für sichere Open-Source-Software. Wobei das natürlich sich auch im Wesentlichen auf die Supply Chains bezieht. Ja. Also sowas wie sichere Repositories für Abhängigkeiten und sowas. Das ist das, wo halt jetzt massiv investiert wird. Aber es ist halt immer noch nicht genug. Und wir werden auch noch ein paar Beispiele haben, wo das halt noch nicht so funktioniert, beziehungsweise auch noch ein paar Probleme offenlegt. Ja, der Cyber Resilience Act, das war auch ein großes Thema dieses Jahr.
Genau. Hat ja auch was.
Was ist das denn, Olli?
Ja, im Großen und Ganzen ist das die Ausweitung des CE-Kennzeichens, was wir alle hier kennen, ja, auf.
China Engineering.
Nee, nicht ganz, aber auch gut, wenn man schaut, dass das wo das herkommt, könnte das schon China eben sein. Aber im Großen und Ganzen geht es hier darum, dass eben auch Software State of the Art gesichert werden muss. Sonst kriegt es keine Zulassung auf den EU-Markt. Und da sind ein paar sinnvolle Sachen dabei, wie dass man zum Beispiel ein Update Zwang für 5 Jahre anbieten muss, beziehungsweise man muss auf Sicherheitsupdates reagieren, wenn man auf den europäischen Markt drauf.
Ich bin ja immer noch für die Haltbarkeitsdaten auf den Telefonpackungen. Ja? So läuft ab in 2028.
Na gut, aber damit hast du den ersten Schritt.
Ja, aber kommt ja nicht, hört ja keiner auf mich. Ja? Was aber auch dieses Jahr passiert ist, ist Rust im Kernel.
Ja. Ja, Rust im Kernel oder Rust in allem, ne? Also ja, so ein neuer Trend, habe ich den Eindruck.
Finde ich übrigens auch ein schönes Bild dazu.
Alles in Rust nachzuimplementieren. Was habe ich jetzt alles schon gesehen? Core Utils neuerdings in Rust, also auf meinem Ubuntu zumindest. Postfix neu implementiert, sage ich mal, so ganz salopp in Rust. Ich habe den Projektnamen vergessen und diverse weitere. Achso, genau, LaTeX. LaTeX neu implementiert oder neu interpretiert in Rust.
Oje, oje.
Nennt sich TYSP oder so ähnlich. TYPS.
Okay.
Naja, und die Liste kann man wahrscheinlich noch viel länger führen. Also, ich meine, du bist doch hier der Entwickler unter uns, Kleini.
Ich peitsche Entwickler, das hast du noch nicht ganz verstanden.
Rust keine gute Programmiersprache?
Ich weiß nicht, wir benutzen nur Golang.
Ah, okay.
Naja. Großes Thema dieses Jahr natürlich auch AI, da kommen wir auch nochmal gleich mit einer ganz eigenen Sektion drauf. Interessant war diese ganze Geschichte mit den hackenden AIs. Wo ich echt gedacht habe, Mann, die lassen sich alle einwickeln von diesen Spin-Doctors von Anthropic und OpenAI, dass selbst irgendwie die Top-Nachricht im Heute-Journal irgendwie die hackende AI ist von Anthropic. Ja, dass das natürlich alles Teil einer PR-Strategie ist, um möglichst erfolgreich an die Börse gehen zu können. Sollte eigentlich, das fand ich übrigens spannend, bei dem Heute-Journal-Beitrag, ja, da waren ganz viele Experten drin, ja, die dann so AI-Experten so gesagt haben, das ist ganz schlimm, ganz, ganz furchtbar und so. Und der Einzige, der gesagt hat, ja, es könnte auch alles eine PR-Strategie sein, war der Reporter von der ARD, der dann am Ende noch so ein Endstatement gesagt hat. Ja, also, ja, hängen halt alle mit drin, ne? Und ja, dann kam natürlich zuerst Anthropic und sagte, unsere AI hat gehackt. Dann kam OpenAI und sagte, ja, unsere AI hat auch gehackt. Und dann 2 Wochen später kam dann auch noch Mark Zuckerberg und sagte, ja, unsere AI ist ja auch ganz gut im Hacken.
Ja, so richtig spektakulär, naja, ich meine, er hat halt ein paar Bugs gefunden, aber
ja.
So wie es so dargestellt worden ist, dass dann da so eine AI rauskrabbelt und sowas.
Ja. Wir in Deutschland fahren übrigens bei Security-Lücken eine andere Strategie. Wir schicken direkt die Polizei zu den Leuten. Das ist wirklich auch eine spannende Geschichte gewesen. Da gab es eine Security-Lücke in einem Produkt Und dann hat der Staat irgendwie ein bisschen wahllos entschlossen, jetzt diese ist jetzt aber ganz schlimm, und hat dann mitten in der Nacht die Polizei zu diesen Firmen geschickt, die das einsetzen, und hat dann bei denen geklingelt, teilweise auch bei den Privatleuten, bei den Geschäftsführern zu Hause geklingelt. So, guten Tag, ich bin die Polizei, Sie haben eine Security-Lücke in Ihrer Software. Ach, es ist 3 Uhr morgens, na gut.
Ich vermute, der Geschäftsführer hat nicht auf das Fax reagiert.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wirklich spannend. Das ist auch spannend. Ich habe versucht, diese Geschichte nochmal nachzurecherchieren, was dann noch im Nachgang passiert ist, weil das war ja schon etwas früher in diesem Jahr. Da ist jetzt hier kein Datum drauf. Es gibt da keine weitere Information zu, und dieser Artikel von Heise kann auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt ausgerechnet bei dieser Security-Lücke und nicht einfach jeden Tag irgendwie die BSI-Polizei ausrückt oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall, mir ist das zumindest noch nicht passiert, zum Glück. Ja, dann sind wir bei AI und Open Source. Eins der Probleme mit AI und Open Source ist, dass die Entwickler heutzutage mit halt Sachen zugeschüttet werden, mit Pull Requests, mit Bug Reports und ähnlichem Zeug. Und dass das halt das ganze System lähmt. Ja? Also Daniel Sternberg ist ja einer der Vorreiter hier vom Coll-Projekt. Der sagt halt, wir gucken uns jede Security-Meldung an, müssen wir auch. Ja? Und Curl ist ein relevantes Produkt. Die libcurl ist in ganz vielen Produkten drin, so ähnlich wie Axios, halt auch benutzt, um Web-URLs anzusteuern und so weiter. Das ist also embedded in ganz vielen Systemen. Und die müssen sich halt mit jeder Bug-Meldung beschäftigen. Ja? Und das dauert halt. Und wenn dann halt das Erstellen der Bug-Meldung mit AI ein paar Sekunden dauert und dann aber das Nachgucken, ob das wirklich irgendwie sinnvoll ist, mehrere Stunden, dann gibt es halt irgendwann ein Problem.
Ja gut, aber in diesem Curl-Beispiel kann man eigentlich ganz gut den Einfluss von AI auch auf Open Source sehen. Ja? Also wir hatten, glaube ich, vor 2 Jahren zum allerersten Mal die Meldung da gehabt, und da hat der Curl-Maintainer hier noch gesagt, ich will diese AI-generierten Fehlerberichte gar nicht haben, weil die sind alle schlechte Qualität. Und das hat sich jetzt in der Zwischenzeit so geändert, dass er gesagt hat, die haben alle gute Qualität, aber wir haben nicht genügend Leute, um diese Fehler zu bewerten und zu fixen.
Ja, das ist aber schon so ein Muster, das haben wir später auch nochmal. Die AI oder die Nutzung von AI in der IT legt auch Sachen zutage im Open-Source-Konzept, was halt schon die ganze Zeit Schwächen sind. Was aber dadurch einfach verstärkt wird. Ja, da kommen wir nachher noch bei dem Funding dazu.
Genau, weil es einfach schneller geht.
Und ja, genau, also weil es halt das Problem deutlich sichtbarer macht. Ja.
Aber hat der Sternberg nicht auch jetzt irgendwie so ein Code-Fixing, Sommerferien oder sowas
ausgerufen? Ja, da hat verschiedene Möglichkeiten. Die haben auch zwischenzeitlich haben sie mal das Bug-Bounty gestoppt, weil.
Wieso läuft das wieder?
Angeblich läuft das wieder. Ich habe es jetzt nicht nachgeholt, aber zwischenzeitlich habe ich auf jeden Fall gefunden. Und wenn dann ein Pull-Request von der AI nicht annimmt, dann kann es halt sein, dass sie halt einen Blog-Eintrag schreibt und den Entwickler beschimpft. Ja. Das war übrigens OpenClaw. Hat eigentlich irgendjemand in den letzten 3 Monaten irgendwas von OpenClaw gehört? Ich glaube, der Hype ist vorbei. Ne? Also das war ja irgendwie das Ding, das wird die Welt revolutionieren. Ja?
Zumindest hat der Hype ausgereicht, um dem Entwickler
so eine Mini-Blase in der großen Blase.
Einen guten Job zu verschaffen, oder?
Ja, es hat einen guten Job geschaffen, ja, stimmt. Ja.
Aber es war ja auch revolutionär, ja, muss man ja schon sagen. Er war der Erste, der das...
Total revolutionär. Aber es ist einfach zu teuer. Ich meine, ich habe irgendwie von ihm gelesen, also von dem, ist glaube ich ein Österreicher, ne? Ja. Der hat irgendwie in seinen Tests irgendwie monatlich haut der, glaube ich, irgendwie sowas, Tokens für 3 Millionen US-Dollar oder sowas auf den
Kopf. Ja, das ist super. Das ist übrigens jetzt gerade die Kehrtwende. Ich sehe das mal mehr in meiner täglichen Arbeit, dass so in den letzten 2-3 Monaten so diese Kehrtwende kommt, wo plötzlich dann Leute realisieren, oh verdammt Scheiße, das ist doch ganz schön teuer. Ja, und dann werden so Limits eingeführt und Quotas eingeführt und so. Ich glaube, dass wir sehen, glaube ich, dass den Anfang vom Ende gerade. Ja. Naja. Es gab noch eine lustige Aktion von einem Tool namens Malus, die Open-Source-Programme von Lizenzen befreien, also quasi eine Re-Implementierung, eine Clean-Room-Re-Implementierung von Open-Source-Bibliotheken machen. Das Ganze, muss man gleich direkt dazu sagen, ist eine Satire gewesen. Die wurde auf der FOSDEM präsentiert. Die Webseite gibt es immer noch, die kann ich euch echt empfehlen, guckt euch die mal an, das ist total lustig. 5000 Projekte befreit, 2000 zufriedene Kunden, 0 Kontributionen an die Community. Mhm.
Aber wie bei allen Satire ist ja immer ein Kern, also ja, Satire und funktioniert ja nur dann, wenn ein Kern Wahrheit dabei
genau,
ist.
Genau, und ja? So weit entfernt sind wir davon gar nicht, ja, im Gegenteil. Also ich merke das ja auch, ich meine, wir machen auch viel mit AI und ich merke das, dass viele Sachen, die man vielleicht als Bibliothek reingezogen hätte, so ein AI-Agent einfach mal schnell selbst implementiert. Und das ist halt genau das, ne, im Wesentlichen.
Na ja gut, aber denk doch an den...
Es kam bis jetzt noch keiner auf die Idee, zumindest das zu einem Business zu machen.
Aber denk an die Veröffentlichung von dem Anthropic Server Harness. Der ist ja auch neu implementiert worden, um sich sozusagen bei der Veröffentlichung vor dem Digital Millennium Copyright Act zu schützen. Ja? Also es ist ja gar nicht so weit hergeholt, dass man hingeht und sagt, okay, ich habe hier eine Spezifikation und die ist halt bei einer Open-Source-Software relativ gut, weil der Code ist ja da, ja, und dass du dann da dementsprechend eine Cleanroom-Implementierung hinbekommst.
Ja.
Und sei es im Positiven, indem du einfach mehr Implementierungen nach Rust hinbekommst oder so etwas.
Ja, was hat eigentlich Linus dazu? Linus sagt, ist eigentlich ganz okay. Also er macht selbst auch Vibe-Coding und er benutzt auch selbst AI. Und da haben wir auch gleich noch eine weitere Frage zu.
Ja.
Er sagt aber ganz klar, dass das halt für den Kernel im Moment nicht in Frage kommt. Wobei er dann später, zumindest zu dieser Zeit hat er das gesagt, später hat er das Ganze ein bisschen relativiert. Und ich glaube auch, das ist einfach die neue Realität, weil jetzt irgendwie das AI komplett verteufelt, das wird, glaube ich, nicht mehr weggehen. Ne? Das ist wie damals mit dem Konflikt bezüglich Raubkopien im Internet und das Weitergeben von Inhalten und so. Das ist einfach eine Entwicklung, die nicht mehr weggeht.
Oder noch früher, als man irgendwelche automatischen Webmaschinen gestürmt hat.
Ja, genau. Ja. Wo wir gerade bei so Koryphäen sind.
Ken Thompson.
Das wollen wir wirklich nur euch als Link mitgeben. Guckt euch das an, das ist ein 4,5 Stunden langes Interview auf YouTube mit Ken Thompson, wo er die absolut krassesten Zoten erzählt aus den frühen Tagen von Unix mit irgendwelchen Sekretärinnen, der ihr Auto irgendwie auf dem falschen Parkplatz festgesetzt wurde und dann das Unix-Team das Auto befreit hat. Ja? Und lauter solche Geschichten, also völlig crazy Sachen, die da erzählt werden, sind 4 Stunden, die wirklich wert sind, kann ich euch sagen. Also guckt euch das an, das ist wirklich ein historisches Dokument, würde ich fast schon sagen.
So, was hat Ken Thompson alles erfunden, Kleini?
Unix, C.
Ja.
C++ war Koenig & Ritchie.
Nee, Stroustrup.
Wahrscheinlich hat er noch ganz viele andere Sachen erfunden.
Ja, glaube ich, irgendwelche... War nicht irgendwie an Plan 9 oder sowas und diesen komischen Sachen irgendwie beteiligt? Ja, UTF-8 ist, glaube ich, auch von ihm. Golang. Ah ja, genau.
Golang,
ja,
klar, das stimmt,
klar,
genau.
Golang ist auch von ihm, klar.
Wobei ich bei Golang so einige Sachen nicht verstehe. Aber egal. Kommen wir zurück zu Linus Torvalds. Und das ist jetzt das, was wir vorhin drüber gesprochen haben. Linus Torvalds sagt also, wir sind keine AI-Hater. Und wenn das jemand ist, dann soll er doch den Kernel forken. Haben, glaube ich, auch schon genug Leute versucht. Ja. Und ich glaube, das Wichtige bei, also ich glaube, was man da verstehen muss, ist, dass AI halt nicht inhärent schlecht ist. Ja? Und wir haben da ein kleines Video, hoffe ich.
I was just wondering, have you seen the movie WALL-E? Because I feel like, as you've been saying with AI and all the potential benefits, why does it not make sense for us to invest all of our money, all of our time into developing really, really powerful super AIs so that they can just take care of all of our problems and in the future we don't have to like worry about things like working and jobs?
Do you think that is what Mr. Musk and Mr. Bezos have in mind? Do you think that's why they're spending hundreds of billions of dollars to say, hey, isn't this great? We could lower the work week. We can guarantee healthcare, high quality healthcare to everybody. We can expand life expectancy. We can solve global warming. Man, let's go do it. That's what we want to do. Do you think that's what these guys have in mind?
Probably not.
Probably not. And what Dr. Hinton was saying is exactly the issue. Are AI and robotics inherently bad? Absolutely not. But again, I get back to the point that I started. Understand. The people who are pushing this transformative revolution are the richest people in the world. They are not staying up nights worrying about working people. In my view, they want even more wealth and they want even more power. So the struggle is not whether AI is good or bad. It's who controls it and who benefits from it. That is really the fundamental issue in my view.
Ja, allerdings geht es auch nicht hier darum, wie das Ganze zustande kommt. Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass AIs müssten eigentlich vergesellschaftet werden.
Ja, oder zumindest genau aus dem Grund. Zumindest brauchen wir mehr gute Open-Weight-Modelle.
Ja, die nicht von den Chinesen kommen. Hm? Aus strategischen Gründen. Ja, das fand ich auch eine spannende Entwicklung dieses Jahr, dass mal ein paar Klagen dann tatsächlich kamen. Denn wenn wir uns mal noch zurückerinnern, wir hatten ja unseren Linux-Tag gemacht, immer zu der Zeit, als diese Copyright- und Urheberrechtsgeschichte ganz hochgekommen ist, wo dann Leute irgendwie ein Album runtergeladen hatten und direkt irgendwie in den wirtschaftlichen Ruin geklagt wurden. Und heutzutage kann halt Meta seinen Angestellten runter zum Starbucks schicken, ja, und da dann irgendwie Anna's Archive runterladen. Und es interessiert einfach niemanden so richtig. Ja, und ich glaube, da werden noch mehr von diesen Klagen kommen. Allerdings ist es halt weit entfernt von dem, was früher passiert ist. Und da sieht man ein bisschen, dass dass Skalierung eine relevante Größe ist in dem ganzen Spiel. Ne?
Ja, und wie viele Anwälte du hast.
Ja, manche, das ist auch Skalierung irgendwie. Ne? Mhm. So ein paar bisschen anderer AI-Wahnsinn noch. Der Umsatz von SanDisk hat sich verdoppelt. Ja. Und die Aktie ist gecrashed. Speicherpreise, sieht man hier unter dem unteren Ding, absolute crazy Geschichte. Also wenn man jetzt irgendwie Festplatten oder RAM kauft zum Beispiel, kann man einfach nicht bezahlen im Vergleich zu vor 2 Jahren.
Ja. Weil die und alle vorher abgezweigt werden und Richtung AI-Rechenzentren
gehen. Ja, genau. Ja. Mhm. Völlig durchgedrehtes, absolut crazy Sachen, die da passieren. Allbirds, die Schuhmarke, hat sich umbenannt zu Smartbirds und macht jetzt AI-Infrastruktur. Weil liegt ja nah, ne? Muss man ja auch laufen drin im Rechenzentrum. Ja, und warum machen wir das alles? Deswegen. Ja, kommen wir mal wieder zurück zu AI-Slop,
wo wir gerade bei AI-Slop waren.
www.hamsterdance.de, genau.
Komm.
GitHub verkündigt Maßnahmen an, um dem ganzen AI-Slop, den halt auch Daniel Stenberg kritisiert, entgegenzuwirken. Das Problem ist halt, GitHub ist halt Microsoft und Microsoft hat natürlich auch ein Interesse daran, dass das Copilot funktioniert. Und sie sind dann quasi der Gärtner und das Schaf gleichzeitig. Ist alles ein bisschen problematische Geschichte und ich glaube auch nicht, dass die Strategie, Pull-Requests abschalten zu können für ein Projekt, in irgendeiner Art und Weise dem Open-Source-Gedanken beitragend ist. Ja, ja, andere Projekte machen es anders. FreeBSD verbietet KI-generierten Quellcode. Debian hat, glaube ich, eine ähnliche Entscheidung getroffen, allerdings halt nur für die Debian-eigenen Sachen, ja, logischerweise. Ich dachte, die wäre schon vorbei. Ah, okay.
Aber wir könnten ja vielleicht mal ein Stimmungsbild einhoben. Wer ist denn der Meinung, dass man AI-generierten Quellcode in Projekte aufnehmen könnte? Also vielleicht noch mit erstmal im ersten Schritt manuell noch geprüft. Okay. Gegenprobe, wer ist dagegen?
Wir haben noch ein paar andere Beispieleinträge. Ja? Wer hat schon mal eine Applikation komplett gewipe-codet? Und das schon ein paar, nicht schlecht. Ja. Ja. Wer hat schon mal einen Pull-Request gemerged, ohne ihn anzugucken? Ist nicht hier Lügen, ja?
Aber vielleicht machen wir den ersten Schritt.
Selbst eingestehen.
Aber vielleicht machen wir den ersten Schritt. Würde man das denn auch, ohne dass da AI davor steht, machen?
Ja, aber kommt doch an, wo der herkommt. Ja? Hab ich schon. Also, Olli, wenn von dir ein Pull-Request kommen würde, den würde ich natürlich sofort mergen, ohne ihn anzugucken.
Ja, vielen Dank. Ja? Zu Recht.
Gut gelogen. Wer hat schon eine nervige E-Mail von der AI schreiben lassen? Alle meine E-Mails kommen von AI. Das Problem ist irgendwie. So einfach. Naja, wir haben noch ein kleines Jubiläum. Wikipedia wird 25 Jahre alt. Ja.
Ja.
Wichtiges Projekt. Wir haben,
aber da gibt es ja auch einen Bezug. Wikipedia lädt ja auch AI-geschriebenen Content im Moment noch ab.
Stimmt.
Ja, ja. Aber Assistenzfunktion lässt es zu.
Ja, ja.
Jimbo Wales war aus diesem Grund auch dieses Jahr bei Thilo Jung zu Gast. Und wir können euch jetzt hier in diesem Vortrag, können wir euch das komplette Interview mit Thilo Jung bringen.
Ach so, ja, richtig. Entsinne mich.
All right, new episode of Young and Naive. I have a new guest. Who are you?
I'm Jimmy Wales, founder of Wikipedia.
You're the founder or co-founder?
I don't care. That's the dumbest question in the world.
Really?
Absolutely.
There seems to be a dispute.
There's no dispute. I don't care. So, yeah. So say what you like. It doesn't matter.
Well, isn't that like when it comes to Wikipedia a problem? You know, what are the facts?
Yeah. Well, it's not a fact, it's an opinion. So you can have whatever opinion you like. It doesn't matter.
But for you, you're the founder.
Can I just say again, it doesn't matter. I've answered your question four times. You know what? I'm done. Thank you. Thanks.
What's going on?
It's stupid. Don't ask me stupid questions.
How is that stupid?
It's a stupid question.
Normalerweise dauert die Interviewzeit übrigens so ungefähr 3 bis 4 Stunden. Diesmal 30 Sekunden. Naja.
Und Michael, kannst du dich noch und Nils an den Jimbo Wales Vortrag, die Keynote von Linus Tech
erinnern?
Ja. Was ist dein Key Fact, was du mit rausgenommen hast?
Der Key Fact war das Titelbild, wo er irgendwie auf einem Boot mit einer Kapitänsmütze mit 4 Bikini-Schönheiten abgebildet war. Das war, denn was wenige wissen ist, Jimbo Wales war vor der Wikipedia im Schmuddel-Business. Naja, kommen wir mal zum Business in Open Source.
Ich dachte, seine Agenda mit, dass man die TV-Magazine befreien müsste.
Ach so, ja, das war natürlich, ja, aber gut, was soll's. Ja. Jetzt haben wir diesen Abschnitt gemacht. Wo wir gerade bei Schmuddel-Business sind, Marc Andreessen war auch mal einer von uns, bis er irgendwie falsch abgebogen ist. Ja.
Ist er noch bekannt, wer Marc Andreessen ist?
Ist er noch, wer Marc Andreessen ist? Ja, der Schöpfer von Netscape. Hat ursprünglich mal an NCSA Mosaic gearbeitet und hat das Ganze dann kommerzialisiert mit Netscape. Lustigerweise wurde Code von Mosaic auch im Internet Explorer benutzt. Das heißt, der Browserkrieg war im Wesentlichen auf einem Codebase fundiert. Ja.
Zumindest ganz am Anfang.
Ja. Und Marc Andreessen hat dieses Jahr ein paar Interviews gegeben, die wirklich krass sind. Und da müsst ihr euch mal durchlesen, das ist wirklich abgefahren. Also ja, der ist leider verloren. Und da geht noch mehr im Business, sag ich mal. Dieser ganze Streit um Oracle, MySQL und der Streit bei MariaDB. Oracle macht mittlerweile so ein bisschen das Google hier und erzählt sozusagen oder macht nur noch gelegentliche Source-Code-Drops in das MySQL-Repository.
Aber ich dachte, Oracle macht vor allem Allbirds, oder? Also ich meine auch alles
All-In. Ja, Oracle macht jetzt auch TikTok, habe ich gehört.
Ja, aber All-In in Richtung AI-Rechenzentren.
Ja, ja, das sowieso. Also Oracle, also ich glaube auch, dass Oracle eine der ersten sein wird, die fallen, wenn die Blase platzt. Weil die so viel investiert haben. Also ich glaube, die Kreditwürdigkeit von Oracle ist im Moment im Junk-Status, habe ich letzte Woche gelesen. Ja, MariaDB ist es noch ein bisschen anders. MariaDB hat sich ja von MySQL abgespalten, als Oracle das übernommen hat. Und jetzt sind die quasi wieder in derselben Situation wie vorher. Denn die steuernde Firma macht halt einzelne Features proprietär und die Community hat dann was dagegen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sich das gleich dann nochmal forkt. Ja.
Aber ist denn der Gründer von
Montividenius, ja, ja.
Ja, ist er noch an Bord in der Firma?
Ja, bei MariaDB, ja. So, Java wird 30, hat ein bisschen an Bedeutung verloren.
Gibt's das noch?
Ja. Wer macht denn hier noch Java? So beruflich? Noch einige.
Ja. Oh, 3, 4.
Wer macht denn C-Sharp beruflich? Ach, was für ein Glück. Ja, hat sich ein bisschen überlebt, das Ganze, aber das hat natürlich auch...
Aber die Gegenfrage müsste ja sein, wer hat denn mal Java beruflich gemacht?
Ja.
Das müssten ja dann deutlich mehr sein, sind es.
Ich meine, Java hat halt die strategischen Vorteile gehabt, dass es sich in so Old Business ziemlich ausgebreitet hat, so Automotive und Versicherungen, Banken und sowas, und da sind die Turnaround-Zyklen natürlich relativ groß. Ja. Streit gab es auch bei den Office-Suiten, bei den Online-Office-Suiten.
Da wird es auch ein bisschen unübersichtlich, oder?
Da wird es auch unübersichtlich. Also wir hatten ein bisschen Probleme, da nachzurecherchieren, was da genau das Problem war. Es ging aber um Markenrechte. Du hattest, glaube ich, mehr geguckt.
Also im Großen und Ganzen, wer kennt OnlyOffice? Und weiß auch jemand, was das Problem mit OnlyOffice ist? Ja, das ist ein guter Punkt. Also Russen wurde hier genannt. Also wenn man sich das anschaut, haben die eine Niederlassung in London und die haben im Baltikum eine Niederlassung. Aber eigentlich wird dieses ganze Projekt kontrolliert von russischem Geld und russischen Programmierern. Und der Frank Kaliacek mit Ionos zusammen haben gesagt, okay, wir brauchen ein kompetitives Office-Paket hier und wir forken das. Und jetzt ist da eine ganz merkwürdige Situation rausgekommen. Die sind unter der AGPL und da steht irgendwie drin, dass man aus diesem Programm nicht den Markennamen löschen darf und das Logo. Ja, also man darf damit machen, was man möchte, aber nicht den Markennamen und das Logo löschen. Und das ist ja wieder jetzt hier eine Lizenzsache und die FSF, wenn ich das richtig verstanden habe, als, als Lizenzhalterin oder als Herr über die GPL und die AGPL ist der Meinung, dass man das nicht machen kann, dass man da Copyright-Restriktionen in diese Lizenz reinbringt. Und somit bin ich gespannt, was da rauskommt. Das ist auf jeden Fall schon eine unterstützenswerte Initiative zur Erlangung von Souveränität. Und wir drücken dem Frank alle Daumen, dass er da erfolgreich wird und ein gutes, wettbewerbsfähiges Programm rauskriegt.
Ja, kommen wir nochmal zurück zu dem Problem von Business und Open Source oder der Beziehung von Business und Open Source, dass von AI, von AI die Probleme freigelegt werden. FFmpeg hat Google gesagt, sie sollen aufhören, ihnen Bugreports zu schicken oder sie sponsern.
Das ist doch letztlich dieselbe Geschichte, die wir eben schon mal hatten.
Ist im Prinzip dasselbe. Also, aber das legt halt so ein Problem frei, das schon die ganze Zeit da war. Es ist nur jetzt halt schlimmer geworden, dass Unternehmen halt systematisch die Open-Source-Community ausnutzen und quasi ihre Bugfixing-Aktivitäten in die Community verlagern. Die sagen einfach, okay, wir machen einfach einen Bug auf bei FFmpeg und dann wird die Community das schon fixen, dann müssen wir das nicht fixen in unseren Produkten. Ja? Wir kontributieren natürlich auch nicht, es reicht doch, wenn wir den Bug-Report schreiben. Ja? Und das Ganze ist halt schlimmer geworden, weil jetzt immer mehr Bug-Reports kommen. Und das hat dann hier ein bisschen eskaliert an der Stelle, da hat das FFmpeg-Team sich gewehrt, mehr oder weniger. Und der Auslöser war, dass Google so einen sehr esoterischen Bug gebracht hat. Und zwar gab es wohl einen Minor-Security-Bug in dem Teil von FFmpeg, der das Videoformat abspielt, das LucasArts in den 90ern für ein Computerspiel benutzt hat. Ja, also die ersten paar Frames von Rebel Assault 2 aus 1996 haben das Problem gezeigt und das hat Google als Bug-Report aufgemacht bei FFmpeg. Und dann wieder gesagt, so jetzt reicht's. Ja,
ja, Bug ist Bug.
Bug ist Bug, aber ja, das ist natürlich so ein bisschen Konflikt, ne? Also irgendwie.
Naja, irgendjemand muss die Arbeit halt machen und ja. Ich meine, wenn sich da Projekte und nutzende Unternehmen nicht einig werden, dann gerät das halt in Schieflage. Ne? Ja. Aber ich glaube, da gibt es nicht die nur rechtsrum oder nur linksrum Lösung.
Aber ist dann dieses Videoformat standardmäßig einkompiliert?
Vielleicht, wahrscheinlich. Also es ist auf jeden Fall Teil der Codebase. Es gibt ein paar Leute, die sich damit beschäftigen, vielleicht das Ganze zu lösen. Es gibt hier zum Beispiel einen interessanten Read von TechCrunch, wo vorgeschlagen wird, oder das ist gerade in der Mache, so eine Art Fund aufzumachen, wo Geld drin ist, die dann halt Einzelentwickler sponsern. Und zwar explizit Einzelentwickler. Also den einzelnen Code Warrior, der dann halt diese Bibliothek, die aber systemrelevant ist, pflegt. Ja? Und die da quasi so Sponsorships vergibt. Anderes Beispiel, wo die Industrie mit der Open-Source-Welt aufeinander geprallt ist, ist Bamboo Lab dieses Jahr gewesen. Bamboo Lab ist der Hersteller von 3D-Druckern und für einen 3D-Drucker braucht man einen sogenannten Slicer, das ist ein essentielles Software-Tool, um die Druckdateien vorzubereiten für einen 3D-Drucker. Und der Bamboo Lab Slicer basiert auf einem Open-Source-Projekt, Prusa Slicer, das wiederum auf einem anderen Open-Source-Projekt basiert. Und Bamboo hat halt Bestrebungen, die Leute auf ihre Cloud zu binden und hat deswegen da so ein paar seltsame Sachen gemacht mit ihrem Slicer, mit so nachgeladenen Binary-Packages und sowas, ja. Und dem Beschränken von Funktionalitäten, wenn man nicht über die Cloud geht. Und hat ein Entwickler hat gesagt, dann fork ich das Ding halt, ja, und baue das Ganze aus. Und daraufhin hat Bamboo ihm eine Abmahnung geschickt. Und das gab halt einen ziemlichen Shitstorm, auch weil ein YouTuber das Ganze nochmal gepusht hat, Louis Rossmann, der aus der Right-to-Repair-Bewegung kommt. Da kann ich euch empfehlen, guckt euch mal die Videos an, das ist sehr lustig. Der rastet immer so schön aus im Video. Ja, der sagt öfters Fuck als...
als man es wegpiepen
kann. Als man es wegpiepen könnte, ja.
Okay.
Ja, vor 10 Jahren ungefähr haben wir hier gestanden, wo wir nochmal bei Industrie und Open Source sind, beziehungsweise Industrie und Software, haben wir hier gestanden und haben gesagt, VW... Was ihr da macht, ist keine gute Idee. Man hat uns aber leider nicht genug Geld gezahlt, um das denen zu erzählen. Jetzt kam es so, wie wir es schon gedacht haben.
Aber man müsste sagen, was wir gesagt haben. Also im Großen und Ganzen haben wir ja gesagt, also Open Source ist ja ein Kollaborationsmodell und es bringt ja nichts, wenn die einzelnen Hersteller wie Mercedes, VW, BMW alle ihren eigenen Open Source Stack beziehungsweise ihren eigenen Automobilstack hier machen. Und Kollaboration und Anpassung wäre hier die Wahl gewesen.
Ja, und jetzt machen sie das Ganze mit beiden Evil Empires, USA und China. Jetzt sind wir wieder bei Souveränität. Apple ist 50 Jahre alt geworden. Mussten wir einfach erwähnen. Ja. Zur Feier des Tages haben wir neue Produkte rausgebracht. Ja, was macht Apple mit dem ganzen Geld? Und sie verklagen Bonner Cafés. Ja, diese Story noch im
ja gut, Kopf aber, hat, ja. Aber das länger, ist ein bisschen länger her, ist bisschen das länger, ist nicht ja. aktuell.
Ja, das ist im Wesentlichen ausgegangen, dass sie gewonnen hat, aber sie hat den Laden dann doch zugemacht. Also den gibt es nicht mehr. Ja, es gab noch einen kleinen Clash zwischen Linus Torvalds und einem anderen Protagonisten in der Businesswelt.
Also unfreiwillig.
Da haben wir ein kleines Video.
There was a recent thing. Developers were asked to say how many lines of code they wrote, and if it wasn't enough, they were terminated.
Anybody who thinks that's a valid metric is too stupid to work at a tech company.
You do know who you just said that about, right?
No.
He was a prominent figure in the improved efficiency of the US government recently.
Apparently, I was spot on.
So, und zu den ganzen.
Da gab es ja auch einen Artikel, den müsste ich nochmal raussuchen. Da hat man Linus Torvalds als Anti-Musk vorgestellt. Also genau sozusagen das Gegenteil, dass hier der Tech-Gedanke mehr zählt und das Engineering.
Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn Linus Torvalds irgendwie ein paar Trillionen Dollar auf der Konto hätte. Weiß nicht, vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht würde er den Linux-Desktop kaufen. Naja, wir machen nochmal eine kleine Umfrage. Open Source oder Open Washing? Eure Meinung. Elon Musk Open Source den X-Quellcode. Wer glaubt, dass es Open Washing ist? Wer glaubt, dass es echtes Open Source ist? So, wo ist der eine hier? okay, raus. Meta übergibt React an die Foundation. Wer glaubt, dass es Open Washing ist? Ja, ich glaube, das ist, also Meta behält die Kontrolle über die Foundation, insofern.
Aber hätten sie auch nicht machen müssen.
Ja, machen sie aus, damit es cooler aussieht.
Ja, ja in ja der alles, Tat.
Ich meine, das ist
ja
PR. Ne?
Ja.
IBM investiert 5 Milliarden in Open Source Security. Wer glaubt, das ist Open Washing? Ja, okay. Ich werde das weitertragen.
Naja, das Geld hätten sie auch ausgeben müssen und dann noch eine Pressemitteilung dazu zu machen. Ist dann halt Handwerkszeug der Marketingabteilung.
Alles eine PR-Komponente. So, dann kommen wir jetzt zur Early-Sektion, Start und Open Source. Da kommen wir nochmal zu diesen zwei Dosen zurück. Wir hatten ja vorhin gesagt, Donald Trump war der größte Förderer von Open Source und plötzlich funktioniert das tatsächlich. Also, wenn man mal die letzten Jahre zurückguckt, wo wir hier über diese ganzen Sachen berichtet haben, dieser Schlingerkurs in München beispielsweise, ja, nein, oh, das ist aber blöd, da muss ich jetzt Komma benutzen in meinem E-Mail-Client statt Semikolon in den E-Mail-Adressen, das ist aber ganz doof, das kann ich nicht benutzen, ja. Und plötzlich funktioniert es. Ja. Plötzlich wird Schleswig-Holstein komplett auf Open Source migriert, 80% weniger Microsoft-Lizenzen. Das ist doch eine schöne Erfolgsmeldung. Ja.
Wobei man auch dazu sagen muss, es könnte auch in vielen Fällen nochmal deutlich schneller gehen in meinen Augen. Also wenn ich mir angucke, was wir da alles so haben schon. Und
warum das so ist, haben wir gleich in zwei Folien in einem Video.
Ja.
Frankreich sieht das genauso. Frankreich will auch weg von Windows und von proprietärer Software. Der Planungsrat, der IT-Planungsrat hat Open Source als Ausschreibungskriterium festgelegt. Plötzlich passieren Dinge, wo man vorher jahrelang drüber diskutiert hat. Ja, und plötzlich kommt alles ins Rollen. Ja. Und dann kommt sowas.
und nicht alles zum Beispiel mit Open Source gemacht werden kann. Das ist auch klar, wobei es momentan eher der Schwerpunkt, was so Sicherung der Daten oder Datensicherheit insgesamt oder Forschungssicherheit oder Forschungsdaten betrifft, sind die USA, wenn ich das jetzt mal vorsichtig sage, nicht unser Hauptproblem.
Sie haben gerade angesprochen, es kann nicht alles mit Open Source gemacht werden. Was konkret kann nicht mit Open Source gemacht werden?
Also es ist zumindest das, was rückgespiegelt wird, dass es in manchen Einrichtungen, sagen uns diejenigen, die damit arbeiten, dass die Umstellung zu langfristig ist, zu teuer ist, nicht funktionieren wird. Da, wo es funktioniert, gibt es ja auch einige Positivbeispiele, wird es gemacht werden. Aber es gibt eben auch in der Verwaltung oft die Rückmeldung, dass es für die Anwendungen, die gebraucht werden, die richtige Open Source noch nicht gibt, die Möglichkeit.
Okay, da gibt es eigentlich zwei Fragen, oder? Erstens, kennt ihr, wer das war?
Leider ja.
Genau.
Ja. Hat die Frau Open Source verstanden?
Zweite Frage, was hat sie gesagt?
Ja, also ich glaube, sie hat einfach nicht verstanden, was Open Source als Konzept ist. Ja, das ist halt so, ja, also Windows oder Mac Software, das läuft auf Mac und wir können keine Mac Software betreiben, weil es geht nicht und so, ja. Ja, aber wir haben noch mehr so Spezialisten am Start, in unserem Staat. Die wirklich auf die einfachsten Sachen reinfallen, ja, ich sag mal so.
Gut.
Und dann denkt man sich, okay, jetzt hat man vielleicht sich jemand mal geholt, der sich damit auskennt. Ja. Und dann letzte Woche, wir posten ein AI-Bild, ja, in der aktuellen Diskussion auf Social Media und mit einem gigantisch großen Social Media-Stab. Und wir posten trotzdem ein AI-Bild, das übrigens auch sehr divers ist. Ja, also mir fällt da einfach nichts mehr ein. Ja. Wie können Leute, die so ein Verständnis für Digitales haben, in solche Positionen kommen? Das ist ein absolutes Rätsel. Ja, okay, das stimmt. Es sind Mädchen und Frauen drauf, Mädchen und Jungs drauf. Ja, aber da muss man gar nicht weit gehen. Es gibt noch mehr so Beispiele, wie zum Beispiel in Witten. Da haben Eltern den Elternbeitragsbescheid für ihren Kindergarten bekommen und da war ein QR-Code drauf und wenn sie auf diesen QR-Code geöffnet haben, dann haben sie Werbung für ein Fitnessstudio gekriegt, weil der entsprechende Mann, der das gemacht hat, gesagt bekommen hat, mach mal einen QR-Code und dann hat er Google genommen und gesagt, das ist ein QR-Code-Generator und hat den erstbesten genommen und hat dann nicht mal den QR-Code auch ausprobiert, der da rauskam. Ja. Es war Freitag und Homeoffice. Ja. Ja, das stimmt. Er muss einen kostenlosen QR-Code-Generator benutzen. Ja. Im Bayerischen Landtag ist dagegen der Streit dann wieder eskaliert. Das ist lustig. In München
geht es Runde 3.
Bitte?
Runde 3.
Runde 3, ja, genau. In München ist so ein Schlingerkurs. Da gab es erst Open Source mit Linux, dann wurde das Ganze wieder zurückgerollt, als die Regierung sich verändert hat, dann wurde wieder Open Source gemacht.
Weil sich wieder die Regierung geändert hat?
Ja, dann genau. Und im Freistaat sind die Stand fest, Microsoft. Ja.
Weil sich da die Regierung nicht geändert hat?
Ja, im Landtag ist zwar ein bisschen Streit, aber würde wahrscheinlich nichts nützen und so. Ja. Aber es gibt jetzt ein Bundestagsgutachten, dass Behörden in Ausschreibungen Open Source fordern können. Wo ich mich frage, hätten wir das nicht auch schon 1999 machen können? Ja, das ist doch meiner Meinung nach, also Investitionssicherheit ist doch irgendwie ein Grund.
Ja, aber dieser Gedanke. Kommunismus, also ich weiß
nicht. Der Kommunismus, den kann man natürlich nicht machen, ja, geht natürlich nicht. Die Österreicher sind auch entsprechend erfolgreich bei dem Ganzen. Das Bundesheer hat jetzt LibreOffice. Und spannend ist auch der Plan für Berlin. Das kann ich euch raten, guckt euch das mal an, das ist echt spannend. Da in diesem Artikel steht sowas drin, wie es gibt dann so Beratungstermine, wo gestresste Behördler hinkommen können und Open Source erklärt bekommen.
Ja, Nachhaltigkeit und Selbstliebe, das ist ganz wichtig.
Ja, also es ist ein sehr, sehr kleinteiliger Plan, sage ich jetzt mal. Ja. Und man muss den Leuten das Ganze näher bringen.
Ist das denn ein professioneller Coach oder ist das ein Stuhlkreis mit Selbsthilfegruppen.
Nein, das ist natürlich das Treffen der anonymen Behördler.
Okay.
So, ich muss Outlook benutzen.
Mein Name ist Oliver und ich habe ein Problem oder so etwas.
Ja. Wir haben jetzt auch einen Digitalminister, ja, und der will alles digitalisieren und hat dafür so eine Konferenz gemacht. Und was macht man natürlich, wenn man innovative Konferenz machen will über die Digitalisierung von Deutschland? Man nimmt Cano Jobatai als Moderator. Ja, und dann kann man darüber reden im Berliner Basecamp, darüber, wie man am besten Deutschland digitalisiert. Ja, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht in der Realität,
wird wahrscheinlich eher so sein.
Brauchen wir eine Genehmigungsplanung, wir brauchen eine Ausführungsplanung, wir brauchen eine plangeprüfte Ausführungsplanung. Dann wird realisiert nach dieser plangeprüften Ausführungsplanung und dann kommt ein Abnehmer, der schaut sich im Prinzip nur noch die plangeprüfte Ausführungsplanung an und das, was realisiert wurde und prüft, ob das genau übereinstimmt und dann gibt es eine.
Aber wir wollen ja nicht so negativ sein hier, ne?
Nee, warten wir ab, bis das agil ist.
Machen wir einen Scrum-Plan zu.
Ja. Yeah.
Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht so negativ sein. Wir wollen ja auch erfolgreiche Digitalisierungsprojekte zeigen, ja? Also wie zum Beispiel hier das Gesundheitsamt in Frankfurt am Main. Aber natürlich gibt es auch mal das andere. Wir machen jetzt mal einen kleinen Wer-wird-Millionär-Test. Ja? So, wie lange dauert die Übertragung einer Chat-Nachricht mit dem neuen digitalen Funkgerät der Bundeswehr? Wer ist für A, 5 Sekunden oder weniger? Wer ist für B, 12 Sekunden? Ja, ein paar, ja. Wer ist für C, 2 Minuten? Und wer ist für 59 Minuten? Das lässt sich doch ein bisschen die Waage. Die richtige Antwort ist 59 Minuten. Aber so weit sind wir noch nicht. Wie viele Teilnehmer können denn bei diesem System gleichzeitig in der Chatgruppe sein, ohne dass das System crasht? Wer ist für einen? Also eine Chatgruppe, einer mit sich selbst, wie bei Slack. Wer ist für B20? Ja, doch, einige. Wer ist für 2048? Und wer denkt, es gibt kein Limit? Ja, die Mehrheit hat gewonnen, es sind 20 Leute. Das Zitat, für eine ganze Brigade reicht das nicht. Für die Führungsoffiziere reicht es, ja. Aber jetzt kommt die wesentliche Frage, was hat das Ganze gekostet? 999 Euro? Wer ist für 999 Euro? Nein. Wer ist für 1 Million Dollar? Einer. Wer ist für 1 Milliarde Dollar? Und wer denkt, das sind 11,5 Milliarden Euro? Die meisten. Ja, ihr habt recht, 11,5 Milliarden Euro. Hier ist der Artikel dazu. Das Battle Management System TechNet von Rheinmetall. TM. Der internationale Strafgerichtshof rückt auch ab von Office. Und weißt du warum?
Ja, das hat was damit zu tun, dass ein Richter vom internationalen Strafgerichtshof auf dieser amerikanischen Schurken-Personenliste steht und somit von allen amerikanischen Diensten ausgeschlossen ist. Das ist übrigens ein Artikel, den kann man auch jedem mal ans Herz legen, das zu lesen. Der beschreibt sehr eindringlich, wie es ihm da gegangen ist. Am Anfang hat er das gelesen und dachte, na gut, dann darf ich halt nicht mehr in die USA einreisen. Und dann ist ihm endlich von Tag zu Tag klarer geworden, was das bedeutet. Dass er kein Amazon-Konto mehr bekommt, dass er keine UPS-Lieferung mehr bekommt und dass er keine Kreditkarte mehr bekommt, weil es keine europäischen Alternativen dazu gibt, zu den amerikanischen Firmen. Und das ist schon ziemlich krass. Und das ist natürlich auch ein Treiber für den internationalen Strafgerichtshof, ihre Infrastruktur, weil im Moment sind es ja im Fokus vor allem die Richter, aber das könnte ja auch die Organisation sein. Und dann ist man als Organisation eigentlich nicht mehr handlungsfähig.
Ja, ja, das 1A-Beispiel, was eigentlich immer herangezogen wird, wenn man IT-Souveränität erklären möchte. Wenn man irgendwie mit US Cloud Act oder sowas alleine nicht so richtig zurande kommt und der Inkompatibilität mit unserer DSGVO und Schrems 1 und Schrems 2 und Schrems 3 und was es auch alles gibt.
Und es gibt ja auch Listen, wo Firmen draufstehen. Im Moment stehen, glaube ich, FTC und Huawei drauf. Aber das heißt ja nicht, dass das auf diese Firmen beschränkt sein muss.
Die Loslösung von diesen ganzen Monopolen und den damit verbundenen Impact war natürlich auch ein großes Thema dieses Jahr. Also die EU hat ihre Open-Source-Strategie vorgestellt unter dem Thema digitale Souveränität. Und dazu kommen wir jetzt auch. Ja, die BSI-Präsidentin sagt, digitale Souveränität für Deutschland wäre unerreichbar. Und ich habe den Artikel gelesen.
Vorerst.
Ich habe den Artikel gelesen und der ist wirklich spannend, weil sie hat eigentlich recht. Weil wir haben so viele Abhängigkeiten, dass eine vollständige Souveränität eigentlich, der Zug ist abgefahren sozusagen. Ne?
Ja, abgefahren muss man mal sehen, aber zumindest Stand heute ist es schwierig. Und das ist ganz schön bitter, finde ich.
Ja.
Weil es gibt durchaus Alternativen.
Aber die USA hat das natürlich auch gemerkt. Ne? Also die versuchen ja auch souverän zu werden aus anderen Gründen, mehr oder weniger. Und die haben ja auch Schwierigkeiten damit. Also es gilt ja nicht nur für Europa.
Genau.
Naja, muss allerdings fragen, warum dann das Meldeportal für Kritis Security-Lücken bei AWS läuft. Andere Frage. Naja. Ja, das ist doch mal digitale Souveränität. Und wir hatten ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt, es gibt ja mittlerweile Linux-Partys, die feiern halt auch die digitale Souveränität, indem sie die Notebooks souverän machen und von Windows 10 befreien. Und da gibt es tatsächlich in vielen Städten jetzt mittlerweile so Art Reparaturcafé-mäßige Initiativen, wo dann halt Leute sitzen, die dann einfach ein Ubuntu installieren, ja, oder sowas. Und mittlerweile kann man das ja auch als Normalsterblicher benutzen, völlig problemlos. Also da ist die Chance. Da ist die Chance für den Linux auf dem Desktop.
Oder die, wie heißen sie doch gleich, die Digital Independence Days?
Der Digital Independence Day, genau. Ja, das ist auch so eine endlose Geschichte, ne?
Aber auch schon das dritte Mal oder sowas, oder? Immer so 3 Monate mehr oder so?
Ja, ich meine, bei den Zahlen.
Ja.
Ja. Ich finde aber, diese Initiative ist sehr unterstützenswert und da kann man, wenn man sich überlegt, wo man sich engagieren möchte, sehr wohl einen großen Impact auch machen.
Weitere Aktivitäten gab es noch bei der auf der Bundesebene, da gibt es jetzt eine Bundeseinrichtung, ist lustig, Bundeseinrichtung, Zendis. Warum heißt das denn Bundeseinrichtung, Olli?
Das ist eine GmbH, die dem Bund gehört und die haben eigentlich zwei ganz interessante Produkte im Portfolio. Das eine ist Open Code, das ist auf GitLab-Basis ein Hosting-Service für Code, die im öffentlichen Auftrag geschrieben worden ist. Und das zweite ist im Prinzip so mit Open Desk, so ein Arbeitsplatz, der in der Cloud läuft.
Und also, kann jeder da ein Repository drauf bekommen? Oder muss man
Muss man einen Antrag stellen?
Muss einen Fax hinschicken. Ich glaube schon, dass da jeder einen Account kriegen kann. Ja.
Okay.
Und ich finde, das sind zwei wirklich sehr schöne Beispiele, wo man das ist jetzt nicht eine vollständige Lösung und löst alle unsere Digitalisierungsprobleme, aber es ist zumindest schon mal der erste Schritt und der erste Schritt ist ja bekanntlich der schwerste. Ne?
Jo, wir müssen noch ein bisschen schneller machen, wir haben noch 5 Minuten und noch ein paar Folien. Wenn es dann tatsächlich mal geht, das Ganze umzusetzen, dann passiert das hier. Der Bund vergibt die 250 Millionen AI-Cloud an Auftragnehmer in Europa und Google kommt und sagt, nee, Vergabefehler und stoppt das Ganze dann. Dadurch auch ein bisschen disruptiv sozusagen. Ne? Ja, und die USA, wie gesagt, machen das ja und damit, wir haben doch nicht mehr so viele Folien. Wir kommen rechtzeitig fertig. Die USA machen das eher mit dem Holzhammer, die verbieten einfach alle Router. Ja. Und ich habe mal die Story nachrecherchiert, was dann noch danach passiert ist und es kam einfach Ausnahme über Ausnahme über Ausnahme über Ausnahme, bis irgendwann sich niemand mehr daran erinnert hat, was eigentlich die ursprüngliche Idee war.
Weil das ist eine spannende Sache, weil man kann das natürlich sehr einfach verbieten und dann realisiert man, dass in diesem Lösungsmängel kein einziger Router ist, ja, der in den USA gebaut worden ist. Und wenn man mal das ein bisschen krass betrachtet und mal einen Schritt zurücktritt, ist das einzige Land, das so richtig digital souverän ist, eigentlich China. Ja? Weil die alles in ihrem eigenen Land noch irgendwie herstellen können. Aber selbst in den USA sind keine Router existent, die in den USA hergestellt worden ist. Da gab es ja auch, hast du das mit dem Trump-Phone mitbekommen?
Ja. Ja,
also ich meine, ist ja auch ein tolles Beispiel.
Geil,
man geht als amerikanischer Präsident hin und sagt, wir machen ein Telefon, das 100% in den USA hergestellt worden ist. Und dann stellt man fest, geht
verdammt
nicht. Dann schreibt man das 100% in den USA hergestellt, streicht man durch und schreibt 100% in den USA
zusammengebaut.
Designed. Leider nicht gebaut, weil das könnte sich keiner in den USA leisten. Und dann stellt sich, nachdem man das auf den Markt bekommen hat und man es auseinandergenommen hat, raus, es ist einfach ein rebrandetes chinesisches Modell. Ja,
ja, die Leute kaufen es trotzdem. Die Zielgruppe kauft das trotzdem. Und ja, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist immer noch genauso wie vor 10 Jahren. Und damit kommen wir zu unserer letzten Folie hier, dass die Technikkompetenz immer noch zu wünschen übrig lässt. Und wir wollen euch da dann mit zur Party entlassen. Macht nicht diesen Fehler, den andere machen. Und seid technikkompetent. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns vielleicht auf der Party. Und wenn ihr noch Lust habt, hier unten gibt es die Folien. Da könnt ihr drauf gucken und da könnt ihr die Links alle sehen. Vielen Dank.